Harald Martenstein, Sie schreiben geistreiche Kolumnen für den Berliner Tagesspiegel, die Wochenzeitung Die Zeit, das Zeitmagazin, aber auch fürs Radio und für viele, viele mehr. Die Corona-Pandemie war und ist es sicherlich noch für einen Kolumnisten ein Glücksfall, was die Themen angeht. Hamsterkäufe, Kontaktsperre, da konnten Sie doch in den letzten Monaten aus dem Vollen schöpfen, oder?
Naja, es war eine zwiespältige Sache, denn die Zeitungen und natürlich auch die anderen Medien waren ja voll mit Corona-Themen. Und ich habe nach ein paar Wochen, natürlich habe ich pflichtschuldigst meine Corona-Kolumnen verfasst. Ja, Hamsterkäufe, wie Sie erwähnten, waren auch Thema. Aber nach einiger Zeit hatte ich das Gefühl, dass nicht nur mir selbst, sondern auch den Leserinnen und Lesern Corona so ein bisschen zum Hals raushing. Man wollte auch mal über was anderes nachdenken als diese blöde Situation. Ich habe gar nicht so viel zu Corona gemacht.
Ist zu Ende erzählt.
Ja, einigermaßen, ja, zu Ende erzählt. Und dann stellte sich natürlich auch sehr bald ein Grundsatzproblem des Kolumnenschreibens. Das ist ja auch Thema bei uns jetzt. Worüber darf man sich lustig machen?
Das Thema Tabu.
Das Thema Tabu spielt da auch rein. Ich habe schon, wenn es sich irgendwie machen ließ, einen humorvollen Zugang gesucht, auch zum Corona-Thema. Es passieren ja auch absurde Sachen da mit den Masken und man erkennt sich nicht und so. Da gab es dann auch Diskussionen, darf man versuchen, da was lustig zu finden? Meine Haltung in diesen Konflikten ist immer, dass Humor eine Klangfarbe ist, wie Dur oder Moll in der Musik, und dass man bei fast jedem Thema auch irgendwie lustige oder amüsante Seiten finden kann. Was nicht bedeutet, dass man das Thema nicht ernst nimmt. Das tut man ja. Aber ein Versuch ist, es erträglicher zu machen. Humor macht Dinge leichter und auch erträglicher.
Sie sind ja seit vielen Jahren ein Beobachter der Gesellschaft. Die Sicherheitsbestimmungen, die Pandemie, was hat die mit dieser Gesellschaft gemacht?
Distanzierung ist das Schlüsselwort, glaube ich. Wir haben gelernt, uns nicht mehr die Hand zu geben. Wir haben gelernt, auf Abstand zu achten. Wir haben gelernt, uns alleine in unseren Wohnungen aufzuhalten. Natürlich haben viele auch zum ersten Mal im Internet eingekauft, sind nicht mehr zum Buchhändler gegangen, sondern haben es bestellt. Was das bedeutet, wird man erst mittel- oder langfristig genau sagen können. Aber es ist eine Veränderung da. Also wir sind noch mehr Individualisten, Einzelwesen geworden. Und diese Vereinzelung, dieses Zerfallen in kleine Gruppen, in Einzelwesen, ist ja eine gesellschaftliche Tendenz, die man in den letzten Jahren auch hat sehen können. Ne? Verstärkt dadurch. Mir tut's auch um den Einzelhandel leid. Ja? Der wird sich vielleicht nie, ist ein großes Wort, aber vielleicht wird er sich nie von diesem Einbruch ganz erholen. Denn viele Kunden haben sich ja jetzt, wie gesagt, daran gewöhnt, im Netz einzukaufen.
Gesetzt, es gibt einen Impfstoff und wir haben diese Pandemie überwunden. Meinen Sie, dass die Gesellschaft zu vielen Dingen zurückfindet oder wird sie nie wieder wie zuvor?
Ich weiß es nicht. Vieles hängt davon ab, ob wir in Zukunft öfter solche viralen Angriffe aushalten müssen oder nicht. Manche sagen ja, das war nur der Anfang, das wird häufiger passieren, weil Viren mutieren, weil es mit diesem oder jenem zusammenhängt, der Massentierhaltung oder was auch immer. Ich kann das alles gar nicht nachprüfen. Ich meine nur, wenn es ein einmaliger Vorgang gewesen ist und wenn wir in den nächsten 20 Jahren nichts Vergleichbares mehr haben, dann wird sich das meiste schon auswachsen. Das hoffe ich zumindest. Ja. Ich hoffe, dass es wieder normal wird. Das Wort neue Normalität kann ich überhaupt nicht leiden. Ich will nicht, dass das normal wird, was da im Moment gerade passiert. Wenn das allerdings in Zukunft alle 5 Jahre mal vorkommt, dann haben wir Pech gehabt und müssen uns darauf einstellen.
Sie wollen die alte Normalität.
Ich will die alte Normalität. Ja, die war ganz gut. Nicht immer alles prima, aber im Großen und Ganzen.
Sie haben zwar, Herr Martenstein, gerade gesagt, dass Sie Corona gar nicht so viel in Kolumnen verarbeitet haben. Nun schreiben Sie auch Bücher. Könnte Corona Einzug halten in einen Roman oder in ein Sachbuch?
Aus irgendeinem Grund löst Corona bei mir keine kreative Explosion aus, sondern nur eine gewisse Hoffnung, dass es bald vorbei ist. Ja, das ist das, was bei mir passiert. Aber wir haben ja kürzlich ein Buch veröffentlicht. Ich sage wir, weil es eine Gemeinschaftsarbeit war mit Lorenz Marwold, dem Chefredakteur des Tagesspiegels, der Zeitung, für die ich in Berlin arbeite. Wir haben also ein Buch über Berlin geschrieben, zusammen.
Und ich darf gerade sagen, das hat den tollen Titel Berlin in 100 Kapiteln, von denen leider nur 13 fertig wurden und ist im Ullstein Verlag erschienen.
Ja, danke, das höre ich gern. Dieser Titel spielt natürlich auf den ewig unfertigen Flughafen an und auf die vielen unvollendeten Baustellen dieser Stadt. Es sind ja unendlich viele. Na, als wir so in der Endphase des Schreibens waren, ging das mit Corona los. Und natürlich wussten wir, dass wir jetzt kein Corona-freies Buch auf den Markt bringen können. Haben also in einigen Kapiteln noch schnell ein bisschen Corona eingeflochten. Aber als das Buch dann herauskam, war das alles schon wieder im Abflauen. Und wir hatten den Eindruck, die Leute sind auch ganz froh darüber, dass es noch andere Themen gibt unter der Sonne.
Um bei dem Buch zu bleiben, das ist ein liebevolles Lästern über Berliner Unzulänglichkeiten, für Berlin-Hasser, für Berlin-Fans, aber auch für Menschen, die weit weg sind von Berlin im Südwesten. Was würden Sie sagen?
Ja, Berlin ist nun mal die einzige wirkliche Weltstadt, die dieses Land hat. Es tut mir leid für die Münchner, es tut mir leid für die Hamburger, aber Berlin ist schon eine andere Gewichtsklasse. Deswegen natürlich ein Ort, mit dem man sich auch anderswo beschäftigt. Also Sie haben Berlin-Hasser und Berlin-Fans gesagt, man kann ja beides sein. Also ich zum Beispiel bin irgendwie beides. Ja, ich lebe gerne in dieser Stadt. Ich habe es mir freiwillig ausgesucht. Ja, ich wollte unbedingt nach Berlin kommen, jahrelang. Und bis ich irgendwann eine Stellenanzeige in der Zeit gelesen habe, dass der Tagesspiegel einen Feuilleton-Redakteur sucht, habe ich mich beworben, wurde genommen, war glücklich. Und ich lebe immer noch gerne hier. Aber also es gab doch, sagen wir mal, weniger als in anderen großen Städten. Andere große Städte haben auch Probleme. Da dauert es auch länger, wenn man ein kompliziertes Bauwerk errichten möchte. Man denkt an die Elbphilharmonie in Hamburg und es wird auch immer viel teurer. Aber die Berliner schaffen es doch, das zu toppen. Ja. Und die Frage, die sich für uns stellte, ist gewesen, warum ist das eigentlich so? Woran liegt es? Ja? Darüber haben wir reflektiert.
Sie schreiben, dass Berlin Sie an eine WG erinnert, in der sich das Geschirr bis zur Decke türmt und man abends, anstatt einfach mal den Spüllappen in die Hand zu nehmen, sozusagen sich darüber streitet, wer denn dieses Geschirr verursacht hat.
Ja, ja, und dann bleibt es liegen.
Dann bleibt es liegen, genau.
Ja, ja. Es gibt einen Begriff, der in unserem Buch mehrmals auftaucht, organisierte Unzuständigkeit. Man kann das ganz lustig an irgendwelchen politischen Problemen beschreiben, beispielsweise einem, kein politisches Problem, eine alltägliche Sache, ein Zebrastreifen soll irgendwo eingerichtet werden zum Beispiel. Das kann in Berlin Jahre dauern. 8 Jahre kann das dauern, weil immer wieder unklar ist, ob der Bezirk oder in Berlin muss man ja sagen, die Landesregierung, Berlin ist ja nun ein Bundesland, wer von beiden da irgendetwas zu entscheiden hat. Die Bälle werden ganz lange hin und her gespielt zwischen den Entscheidungsebenen. Keiner will eigentlich Entscheidungen treffen. Und so kreist dann dieser Zebrastreifen im Orbit des politischen Nichtentscheidens Monate, Jahre lang umher.
Weil man sich nicht angreifbar machen will, oder?
Es sollte mal an irgendeiner Stelle die Statik einer Ampel berechnet werden. Also ich glaube, mit dem Hintergrund, um zu prüfen, ob diese Ampel vielleicht umfallen kann und jemand auf den Kopf fällt. Und das hat 4 Jahre gedauert.
Aber sie hat gehalten und es ist niemand zu Schaden gekommen.
Ja, also ich meine, die Statik der Ampel hat sich allein schon durch die Dauer dieses Entscheidungsprozesses also bewährt. Ja? Nach 4 Jahren steht fest, das Ding fällt nicht um.
Sie sind Harald Martenstein 1953 in Mainz geboren und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung der Sendung mal den Spaß erlaubt zu schauen, in welcher Tradition Sie da stehen an Mainzern, die nach Berlin gegangen sind. Und da gibt es einige, also schon im 19. Jahrhundert einige Künstlerinnen und Künstler wie der damals berühmte Opernsänger Ludwig Fischer oder die Schauspielerin und Sängerin Marianne Müller, der Bankier und Politiker Ludwig Bamberger, der Hotelgründer Lorenz Adlon, der natürlich weltweit bekannt ist bis heute, sowie die Schriftstellerin Anna Segers. Und es gäbe noch viele, viele andere zu nennen. Es ist wirklich eine beachtliche Liste an Mainzern in Berlin.
Ja, es ist schon das kulturelle Zentrum Deutschlands. Das zieht viele Kulturschaffende, wie man sie in der DDR genannt hat, an. Naja, es hat eine besondere Lebensqualität, die großstädtische Freiheit und so eine gewisse Laissez-faire-Haltung, die man hier hat. Lass jeden nach seiner Fasson glücklich werden. Ja, das ist attraktiv. Wobei ich aber auch so der deutschen kleinen Mittelstadt schon sowas abgewinnen kann. Ich bin wahnsinnig gerne und so oft es sich irgendwie machen lässt in Mainz und fühle mich da auch immer noch irgendwie zu Hause. In der Mainzer Neustadt, wo ich aufgewachsen bin.
Genau, das ist das Stichwort, denn Sie sind ja in Mainz geboren und dann in den 50er und 60er Jahren da aufgewachsen. Mainz ist ja eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg enorm gelitten hat durch die exponierte Lage am Rhein. 80% der Bebauung in der Innenstadt waren zerstört. Haben Sie das damals als Kind noch gesehen? Also
ja.
Die zerstörte Stadt?
Ja, es gab diese Trümmergrundstücke. Als ich aufwuchs, waren die schon gesichert und weggeräumt. Also die Kinder, die so in der unmittelbaren Nachkriegszeit spielten, haben da was anderes erlebt. Ich erinnere mich, dass ich auch ein paar Mal verbotenerweise auf Trümmergrundstücken gespielt habe. Da standen dann schon so Zäune drumherum, aber man fand dann immer schon so einen Weg, wie man da trotzdem reinkam. Ja, das ist eben normal gewesen für die Kinder dieser Generation, dass es Baulücken gibt und dass da so Baracken rumstehen. Und man fragte sich nicht groß, warum ist das denn so? Das war halt die Wirklichkeit, in der man aufwuchs. Ja. Das politische Erwachen von Menschen meiner Generation in Deutschland sah ja meistens so aus, dass man erfuhr, was die Nazi-Verbrechen waren und darüber erschrak und entsetzt war. Und so politisierte man sich so als junger Mensch, 12, 13. Da fing ich an, mich für diese Dinge zu interessieren und Zeitung zu lesen und solche Dinge.
Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihre Kindheit in der Mainzer Neustadt?
Also das Spielen im Hof, das war so ein Neubau, der nach dem Krieg gebaut worden war, wo meine Großeltern lebten. Ich habe viel, viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, weil meine Eltern sich scheiden ließen, als ich ziemlich klein war noch. Und es damals das Schuldprinzip noch bei den Scheidungen gab. Und meine Mutter wurde schuldig geschieden, was die Konsequenz hatte, dass sie kein Geld von meinem Vater bekam, nur so Unterhalt für das Kind, aber sie selbst bekam nichts und musste also arbeiten, ganztags. Beim ZDF war sie Sekretärin ein paar Jahre, dann bei verschiedenen Firmen und zum Schluss Schulsekretärin. Und dann wuchs ich also de facto eigentlich bei diesen Großeltern auf. Das waren sehr einfache Leute. Mein Großvater war Bankbote. Der fuhr also mit so einem kleinen Fiat 500 rum und brachte Leuten Geld. Wurde meistens freundlich empfangen. Und ich fuhr da manchmal mit in dem Fiat 500 mit meinem Großvater. Und einmal ist er auch überfallen worden. Das war eine große Sache. Da hat ihm einer eine Pistole vor die Nase gehalten und ihm das Geld abgenommen. Und danach bekam er, so war die Zeit, bekam er auch eine Pistole. Also was sich die Leute dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Also dass der Bankbote anfängt zurückzuschießen. Jedenfalls hatte er die auch oder rumliegen. Und Geld hatten wir alle wenig. Was meine kulinarischen Angewohnheiten bis heute bestimmt hat. Ja. Es gab so Sachen wie Schweineschnäuzchen und Ferkelschwänze und das, was eben wenig kostete. Ja. Oder Dosenravioli und solches Zeug. Ja. Jeder echte Feinschmecker, dem rollen sich die Fußnägel hoch, wenn er sehen würde, was wir damals schon gegessen haben. Ja. Aber so bin ich aufgewachsen und das mag ich im Rückblick auch.
Ihr Vater war Ingenieur und was ich toll finde, er war Musiker und trat in der Jazzband auf den tollen Namen Unirhythmiker.
Ja, das war eine heiße Truppe damals.
Und zeitweise auch an der Seite des Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch.
Ja.
War Ihr Vater auch so humoristisch unterwegs? Haben Sie vielleicht die Ader ein bisschen von ihm?
Ja, mein Vater war ein Showtyp, das kann man schon sagen. Der war so der Frontmann dieser Band, der so Kontakt mit dem Publikum suchte und Witze riss dann auch so zwischen den Songs. Und er sang auch ganz gut und traten dann in so karierten Sackos auf, so ein bisschen Peter Frankenfeld-mäßig, manche Hörer den vielleicht noch kennen. Also ja, er war ein Showmensch und wollte immer, dass ich auch Musik mache, ein Instrument lerne, was ich in einem dummen Akt jugendlicher Rebellion zurückgewiesen habe. Aber Rhythmus spielt ja auch beim Schreiben eine gewisse Rolle. Vielleicht hilft mir das Väterliche aber doch so ein bisschen. Die Unirhythmiker waren so eine regional beliebte Truppe. Die amerikanischen Jazz spielten und dann später auch so ein bisschen Rock'n'Roll auch. Ja, also Elvis Presley und Bill Haley und sowas hatten die auch drauf. Und die wurden wahnsinnig viel engagiert, rauf und runter. Und das war auch ein Faktor, der die Ehe meiner Eltern ruiniert hat. Denn der Mann war eigentlich nie zu Hause. Der machte Musik und morgens um 3 oder so kam er dann nach Hause von seinen Gigs in Bingen oder Gau-Algesheim oder sonst wo so in der Gegend, legte sich ins Bett und so um 6 Uhr stand er wieder auf und ging arbeiten. Bei Opel hat er lange gearbeitet. Naja, also die sahen sich selten. Ja. Das tut ja einer Ehe in der Regel nicht gut.
Und ist manchmal auch Ihr Erfolgsrezept.
Aber ja, das kann auch sein, ja.
Haben Sie den Hans-Dieter Hüsch dann selbst auch gekannt?
Ja, Hüsch studierte anfangs ganz kurz an der Mainzer Uni und trat in der ersten Zeit mit Band auf. Da war ich noch nicht geboren, ich weiß nicht, wie sich das anhört, was das war, aber auf jeden Fall gehörte mein Vater zu den Musikern, mit denen Hüsch rumzog. Die beiden waren befreundet und deswegen kannte ich als Kind den Hüsch so ein bisschen vom Sehen. Und das Wichtigste war aber, dass mein Vater zu den Premieren der Hüsch-Programme auf dem Mainzer Unterhaus in der Regel eingeladen wurde. Und da hat er mich manchmal mitgeschleppt. Und Hüsch ist ein ganz wichtiges, prägendes Erlebnis für mich als großes Kind gewesen. Ich habe nicht so richtig verstanden, was es da so an politischen Anspielungen gab und habe wahrscheinlich überhaupt nur etwa 30% des Programms kapiert. Aber ich fand den Mann so imposant, weil er lustig war, aber auch so nachdenklich, das so immer abwechselte. Er war kein Clown, er war kein Prediger, sondern so ein bisschen was dazwischen. Ja. Das fand ich faszinierend. Und vor einigen Jahren hatte Hüsch 10. Todestag und 90. Geburtstag. Das fiel zusammen. Ja. Da haben ein paar Kollegen und ich hier in Berlin bei den Wühlmäusen ein Hüsch-Programm gemacht. Ja. Eine Hommage an Hans-Dieter Hüsch war ausverkauft, auch in Berlin. Ja. Das war eine große Sache für mich, Hüsch-Texte vortragen zu dürfen vor Publikum.
Dann vielleicht auch ein bisschen Vorbild für Ihr jetziges berufliches Schaffen. Denn ja, die journalistischen oder auch politischen Texte mit eben dieser Ironie und dem Humor gespickt, ist ja was, was dann auch Hans-Dieter Hüsch mit seiner Orgel alleine auf der Bühne, ja, in gewisser Weise natürlich in längerer Form, aber dann auch wirklich zur Perfektion praktiziert hat. Ja,
ja, und Hüsch war auch kein so Parteisoldat und ließ sich nicht so leicht verorten irgendwo. Ja. Der war nicht so richtig zu fassen. Er war schon so christlich geprägt, das merkte man in seinen Texten, zumindest hin und wieder. Er war weder für die Linksaußen noch für die Rechtsaußenleute so richtig zu gebrauchen, ja, weil er so ein Humanist war, ja, ironisch, manchmal ein bisschen sarkastisch und nicht zu verhaften für irgendeine Ideologie. Davon hielt er nichts.
Nun sind Sie bekennender Fasnachter. Wie halten Sie eigentlich die 5. Jahreszeit in Berlin aus, so in der Ferne, ja?
Naja, bekennender Fasnachter ist leicht übertrieben, ja.
Aber Sie sprechen immer wieder von der Mainzer Fasnacht.
Naja, also bekennen der Fasnachter ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also als Mainzer Kind kommt man um die Fasnacht nicht herum. Ja, ich bin beim Kindermaskenzug mitgelaufen und alles. Bei meinen Großeltern war die Fernsehsitzung Mainz, wie es singt und lacht, hieß sie ja anfangs, bis dann Mainz bleibt Mainz dazukam, war eigentlich der höchste Feiertag des Jahres. Ja, also es war wichtiger als Weihnachten. Und da habe ich auch immer da gesessen und mir das angeguckt. Und später habe ich dann die Mainzer Fasnacht so ein paar Mal in Schutz genommen gegen so pauschale Kritik. Ja. Das ist volkstümlicher Humor, ja, da darf man jetzt nicht irgendwie Tucholsky oder sowas erwarten. Manchmal wird es auch ein bisschen zotig und was mir nicht gefällt, ja. Aber mir muss ja auch nicht alles gefallen. Ja. Also man muss das ja irgendwie den Leuten ihren Spaß lassen. Und die Grundidee der Fasnacht, dass man so bestimmte gesellschaftliche Regeln, auch Benimmregeln und so mal für ein paar Tage beiseite legt, das finde ich ganz sympathisch.
Naja, und die Mainzer Fasnacht gilt ja noch als die politischste der Fasnachtshochburgen sozusagen, der anderen Karnevalsstädte.
Ja, ich kenne die anderen Karnevalsstädte, kenne ich nicht so. Ich halte mich an Mainz, ja, das reicht. Einmal habe ich geschrieben, dass die Mainzer Fastnacht und der Vatikan die letzten reinen Männerhochburgen sind, ja, wo es keine Frauen gibt. Also beim Vatikan ist es ja irgendwie religiös verboten. Und warum es bei der Mainzer Fasnacht so ist, kann ich nicht beantworten. Ich habe bei diesen Sitzungen, ich habe ja nun wirklich einige erlebt, ich war auch Berichterstatter von Sitzungen, da ist der Frauenanteil mikroskopisch, würde ich sagen. Und man weiß ja jetzt inzwischen, dass Frauen durchaus, anders als man es früher gedacht hat, durchaus auch Humor haben, ja, und lustig sein können. Und so. Es ist mir ein komplettes Rätsel. Als ich mal für die Mainzer Allgemeine Zeitung über die Fernsehsitzung schreiben durfte, war das so mein Leitmotiv, ja, die Abwesenheit der Frau bei der Mainzer Fasnacht.
Wobei, es gibt ja sehr viele, auch jüngere Fasnachtsvereine, die, glaube ich, paritätisch besetzen, wo vielleicht sogar auch ein Frauenüberschuss ist.
Das gibt's, ja. Aber die schaffen es nicht ins Fernsehen. Ne?
Die sind dann nicht bei der Fernsehfasnacht. Hm. Wie früher viele Mainzer Schülerinnen und Schüler haben Sie als Erntehelfer bei der Weinlese geholfen. Und was haben Sie da genau gemacht? Und was haben Sie dabei gelernt?
Ja, wenn ich ehrlich bin, das Weintrinken habe ich dabei gelernt. Ich war vielleicht 12 oder sowas und bin mit einem Klassenkameraden, ich weiß nicht mehr, welches Weindorf es war nicht weit weg von Mainz. Wir wurden da mit dem Bus hingebracht. Die Kräftigen trugen die Butt da, wo die Trauben reinkommen, und die Schwachbrüstigen, so wie ich, ja, die mussten die Trauben abschneiden. Am Abend schlief man da in so einem Schlafsaal. Vorher gab es Abendessen. Die Winzerin trug da dampfende Würste auf. Wir saßen an einem langen Tisch, wie man sich das vorstellt. Und es gab Wein zu trinken, ja, für alle. Was anderes gab es nicht. Und heute wäre das vollkommen undenkbar gewesen. Ja, da würde die Polizei kommen. Aber da saßen da diese jungen Erntehelfer, diese 12-, 13-jährigen Kinder, ja, und haben da ihren Schoppen getrunken zum Abendessen, ja. Und das hat mich dann geprägt, ja. Aber es ist bis heute geblieben, ja. Und ein anderer Job, weil wir gerade von Jobs reden, hing tatsächlich mit der Fasnacht zusammen. Allerdings nicht der Mainzer, sondern eine Schande eigentlich, der Wiesbadener. Ich war...
Gott, jetzt kommt's raus.
Ja, ich habe mich als Journalist beworben bei ganz vielen Zeitungen. Ich wollte als freier Mitarbeiter schreiben für sie. Eine einzige Zeitung meldete sich, das war das Wiesbadener Tagblatt. Die suchten einen. Und gleich zu Beginn wurde ich als Berichterstatter bei Wiesbadener Fasnachtsveranstaltungen eingesetzt. Und das sah so aus, dass man am Abend vielleicht 4 oder 5 Sitzungen hatte, die man nacheinander abklapperte, die ich nacheinander abzuklappern hatte. Überall gab es natürlich was zu trinken. Und bei allen Veranstaltungen traten mehr oder weniger die gleichen Redner auf, die im Verlauf des Abends immer betrunkener wurden. Und also bei der letzten Sitzung, wenn die da antorkelten, ja, war ich keine Ahnung, wie die das schafften, da nur ihren Text irgendwie über die Rampe zu bringen. Und am nächsten Tag, so mit Brummschädel, musste man das dann aufschreiben, wobei es streng verboten war, irgendwelche Kritik zu üben an dem, was da vorgetragen wurde. Denn die Fasnacht ist ja auch so ein bisschen eine Honoratiorenangelegenheit und wichtige Anzeigenkunden gehörten zu diesen Vereinen und so, die wollte man nicht verprellen. Also man musste schon also mit einem gewissen Grundwohlwollen an diese Sache herangehen. Und wenn man was wirklich unterirdisch schlecht fand, dann erwähnte man den Redner nicht.
Ja. Abstrafung durch Nichtnennung.
Ja, da wusste aber auch jeder, was Sache ist. Ja. Nach der Lektüre. Der fehlt, muss wirklich grauenhaft gewesen sein.
Sie haben, Herr Martenstein, vorhin schon mal gesagt, dass Sie oft und gerne in Mainz sind.
Ja.
Ja, Sie machen auch keinen Hehl daraus, dass Ihnen Mainz und Rheinhessen gefällt. Das merkt man immer mal wieder auch in Ihren Kolumnen, wo Sie das thematisieren. Oder kürzlich, als im Zeitmagazin Tipps gegeben wurden für einen Corona-bedingten Urlaub in Deutschland, da haben Sie Rheinhessen ins Blatt gehoben. Was ist es genau, was Ihnen gefällt? Ist es so ein bisschen die verklärte Vertrautheit der Kindheit und Jugendzeit? Oder was ist es, was Sie bis heute Mainz und die Umgebung reizvoll sein lässt?
Also Sie haben recht. Jeder hat natürlich eine sentimentale Beziehung zu den Orten seiner Kindheit und Jugend. Egal, ob es Mainz ist oder Bochum oder Norderney, ganz egal. Was mich an Mainz bis heute bezaubert, so kann man das sagen, ist das Wesen der Leute. Dieses freundlich Gesellige, diese Art, so jeden erstmal an sich ranzulassen, mit jedem ins Gespräch zu kommen. So ein Mainz-Klischee sagt ja, wenn du in deine Weinstube reingehst und da ist an einem Tisch noch ein Platz frei, darfst du dich dazusetzen. Ja, es wird nicht als unhöflich empfunden, sondern als völlig okay, das zu machen. Die Mainzer können auch Stinkstiefel sein, wie Menschen überall auf der Welt. Aber im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, sind es wirklich freundliche Personen, die so mit einer lebensbejahenden Haltung ausgestattet sind. Das mag ich schon. Ja. Ich habe in etlichen Städten gelebt, auch in Freiburg, auch in Stuttgart, in Frankreich habe ich gelebt. Aber die Feierkultur ist in Mainz schon ganz besonders gut entwickelt. Ja. Auch da können die Leute anfangen zu randalieren, wenn sie zu viel getrunken haben, wie überall auf der Welt. Aber in Mainz, würde ich behaupten, ist das seltener der Fall. Ja. Die Leute bleiben friedlich.
Woher kommt das? Kommt das, dass seit 2000 Jahren da Menschen am Rhein sind? Dass immer Bewegung war?
Das ist sicher ein Faktor. Ja. Es ist sicher der Faktor, dass viele kulturelle Einflüsse in Mainz zusammenfließen. Die Franzosen, die Römer, dann nach dem Krieg die Amerikaner, jetzt nur mal um drei von vielen Einflüssen, man könnte noch andere nennen, zu erwähnen. Mainz ist wirklich so eine Multikulti-Stadt gewesen, bevor es das Wort überhaupt gab. Am Schnittpunkt verschiedener Kulturkreise gelegen. Der Fluss spielt auch eine Rolle. Also der Fluss ist ja eine gigantische Verkehrsstraße gewesen, bevor es die großen Straßen gegeben hat. Ja. Man war sozusagen immer in Kontakt mit der Welt an einem so großen und wichtigen Fluss wie dem Rhein. Das hat die Leute weltoffen gemacht. Die Welt war ja da, ja. Sie kamen von allen Seiten. Und das heißt auch so eine gewisse Verbohrtheit und das Kleinstädtische, was ja manchmal ein bisschen engstirnig ist, das hat Mainz nicht, ja. Es ist eher so ein Großstadtgemüt. Leben und leben lassen.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Journalisten und Autor Harald Martenstein. Herr Martenstein, wir sprachen gerade darüber, dass Sie aus Mainz stammen. Nach dem Abitur sind Sie dann nach Freiburg gegangen zum Studium. Romanistik und Geschichte haben Sie studiert. Sie wollten nämlich eigentlich Lehrer werden. Wie kam das?
Ja, ich wusste nicht so recht, was ich machen soll und wollte, ja, an und für sich wollte ich Psychologie studieren und vielleicht Psychoanalytiker werden. Aber der Numerus Clausus in diesem Fach war dergestalt, dass ich wahrscheinlich erst so um meinen 40. Geburtstag herum mit dem Studium hätte anfangen können. Dann wollte ich Tiermedizin studieren. Da war der Numerus Clausus auch desaströs. Ich hatte kein so schlechtes Abitur, aber Einser-Abitur hatte ich auch nicht. Also habe ich einfach irgendwelche Fächer genommen, die mir so vage interessant vorkamen. Ich habe auch mal Ethnologie studiert und Afrikanistik habe ich auch mal studiert. Afrikanische Sprachen. Als ich zum ersten Mal Lingala, eine Verkehrssprache vom Kongo, Verkehrssprachen sind also keine Stammessprachen, sondern die, die so dafür sorgen sollen, dass Leute aus verschiedenen Stämmen miteinander reden können. Als ich tatsächlich in der Mainzer Kneipe mal jemanden aus dem Kongo getroffen habe und mein Lingala anbringen wollte, hat er kein Wort verstanden von dem, was ich sagte. Kein Wort. Weil es gab keine deutschen Lehrbücher, wir haben das mit dem Holländischen. Wahrscheinlich war das Holländisch, was ich da erzählte, mit dem holländischen Lehrbuch gelernt. Also ich habe alles Mögliche studiert und bin dann bei Romanistik hängen geblieben und habe da auch Examen gemacht. Und während dieses Romanistikstudiums durfte man Assistent sein, Lehrerassistent an einer französischen Schule. Ich bin dann ins Département Nord gegangen, in der Nähe von Lille und habe an der Schule ein Jahr unterrichtet. Da habe ich gemerkt, dass Lehrer nichts ist für mich. Das frühe Aufstehen war allein schon ein großes Problem. Und auch, dass die Schüler eigentlich gar keine Lust hatten, also mir zuzuhören. Bei Zeitungslesern ist das ja was ganz anderes. Ja. Also die haben sich die Zeitung ja gekauft. Die wollen ja, dass da was kommt. Ich hatte dann schon so ein bisschen geschrieben für Lokalzeitungen, wie ich erzählt habe, und dachte, naja, wenn dir was Spaß macht, wie das Schreiben, und du dafür tatsächlich auch Geld bekommst, ja, dann ist das ein Fingerzeig des Schicksals. Habe ich also umgesattelt von Staatsexamen auf Magister, den habe ich dann am Ende noch gemacht.
In Ihrem Buch kommt Freiburg allerdings nicht so gut weg. Da schreiben Sie, da war nicht viel los.
In Freiburg war nicht viel los. Ja, das ist ja nicht so negativ. In Freiburg war es ja wunderschön und beschaulich und so. In der Badischen Zeitung, für die ich eine Weile gearbeitet habe, wollte man natürlich auch nicht, dass in den Texten allzu oft das Wort Freiburg vorkommt im Lokalteil, nicht? Weil es so monoton ist. Und da hat man als Synonym für Freiburg immer die Breisgau-Metropole geschrieben. Der Breisgau ist so klein, ja? Und Freiburg ist alles möglich, aber doch keine Metropole. Ich habe mich immer sehr amüsiert über dieses Wort Breisgau-Metropole für diese kleine Stadt, ja? Freiburg war dann für kurze Zeit überregional sehr bedeutsam. Anfangs wegen der Auseinandersetzung über das Kernkraftwerk in Wiel. Das war aber vor meiner Zeit im Wesentlichen. Dann aber besonders wegen der Hausbesetzungen dort. Freiburg war nicht die Breisgau-Metropole, aber die Hausbesetzer-Metropole. Da kamen sogar Dichter aus Berlin wie Peter Schneider, ganz berühmter Schriftsteller, kamen, um Solidaritätslesungen da in besetzten Häusern zu absolvieren. Also Berlin kam nach Freiburg.
War doch was los.
Ja, und das bedeutete für mich als ganz junger Journalist, dass ich jede Menge Seite 3 Reportagen und Kommentare und alles Mögliche schreiben durfte für die Stuttgarter Zeitung. Das hatte nun wieder zur Folge, dass ich nach dem Examen von denen eine Volontärsstelle angeboten bekommen hatte. Ich hatte ja wirklich viel, viel, viel aus Freiburg geschrieben. Das war tatsächlich eine historische Epoche, in der Leute nach ihrer Berufsausbildung Angebote bekamen. Ja? Wenn ich das heute Leuten von 25 erzähle, denken die, was, das gab's mal? Ich hatte 3 Angebote, Badische Zeitung, dpa und Stuttgarter Zeitung, konnte ich mal aussuchen. Also nicht, weil ich so toll gewesen wäre, sondern weil das damals so war, dass man Leute gesucht hat.
Waren freie Stellen. Heute müssen die Nachwuchskollegen hunderte von Bewerbungen schreiben.
Ja, ja, ja. Meine Generation ist, glaube ich, eine Generation, die Glück gehabt hat. Wir sind in der günstigen Zeit aufgewachsen.
Haben Sie noch besondere Erinnerungen an die Stuttgarter Zeit? Da waren Sie dann ja Volontär und Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Das haben Sie ja gerade.
Ich war sieben Jahre Redakteur in Stuttgart und ja. Habe dann dort auch so einen regionalen Kulturteil, Kultur in Stuttgart und Umgebung, verantworten dürfen. Und ich wurde von der Stuttgarter Zeitung angeheuert, bevor ich überhaupt jemals in Stuttgart gewesen war. Das sogenannte Vorstellungsgespräch, das fand dann in Freiburg statt, warum weiß ich auch nicht. Also ich unterschrieb dann alles und ich hatte mit den Leuten immer am Telefon zu tun und habe meine Manuskripte dahin geschickt, war nie in Stuttgart gewesen. Und als ich dann das erste Mal nach Stuttgart kam, war ich doch ein bisschen erschrocken, weil ich war dieses gemütliche und hübsche und putzige Freiburg gewöhnt und Stuttgart kam mir unglaublich hässlich vor. Aber ich habe gelernt, dass man besteht nicht so sehr auf das Äußerliche achten muss, wie man Menschen, sondern dass eine Stadt auch innere Werte haben kann. Ich habe gerne in Stuttgart gelebt, weil die Redaktion wahnsinnig angenehm war. Sobald ich den Mund auftat, merkte man ja, dass ich kein Schwabe bin. Ne? Und das hat aber in Stuttgart überhaupt keine Rolle gespielt. Es gab nicht die geringsten Abstoßungsreaktionen gegen einen, der ganz offensichtlich nicht dazugehörte und dann auch noch manchmal so eine große Klappe hatte in Artikeln und manchmal so ein bisschen auf den Putz gehauen hat, was ich immer ganz gern mache. Und dann war es wirklich eine tolle Zeit, aber meine erste Stelle. Und ich dachte, nee, du kannst doch nicht bei der ersten Stelle, die du nach der Uni gekriegt hast, dann da bleiben 40 Jahre. Also so schön es auch ist, aber das ist dann nur ein bisschen langweilig. Ja? Und so kam ich nach Berlin.
Jetzt haben wir viel über Sie und Ihr Leben erfahren, Herr Martenstein. Jetzt nochmal zu Ihren Kolumnen. Was macht für Sie eine gute Kolumne aus? Was braucht die?
Subjektivität, würde ich sagen. Man muss den Mut haben, man selbst zu sein, wenn man das schreibt. Man darf nicht bluffen, also versuchen, sich klüger zu machen, als man ist und sich toller zu machen, als man ist. Der Kolumne wird ja manchmal vorgeworfen, sie sei eitel, weil die Autoren das Ich verwenden. Ich halte dem entgegen, dass kein Mensch eine eitle Kolumne lesen will. Kolumnen, die wirklich eitel sind, verschwinden nach ziemlich kurzer Zeit. Wenn man nicht will, dass die Kolumne verschwindet, dann spricht man besser auch über die Dinge, bei denen man Zweifel hat, über die Defizite, die man hat, über Pannen, die einem passieren. Ich habe mal irgendwo den Satz gehört, von deinen Erfolgen wollen nur deine Eltern etwas wissen. Für deine Misserfolge interessieren sich alle. Ja, das ist eine ganz gute Devise beim Kolumnenschreiben. Ja. Man darf sich nicht groß machen, sondern man muss sich klein machen. Finde ich.
Also man muss über sich selbst lachen können.
Ja, also man muss nicht in jeder Kolumne, aber hin und wieder muss man auch sich selbst durch den Kakao ziehen. Sonst wird es wirklich eitel. Dieses Geschäft kommt man ja rein, indem man eine Kolumne angeboten bekommt von irgendwem. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich Schriftsteller werden wollte, Autor werden wollte, aber meinem Talent nicht getraut habe. Ich dachte, so gut bist du nicht. Ich habe das, was ich so machte, verglichen mit den Autoren, die ich mochte. Kafka, um Himmels Willen. Nee, das ist unmöglich. Das ist eine ganz was anderes. Ja. Aber für Zeitung wird es reichen. Ja. Und so bin ich Journalist geworden. Und mit der Kolumne hatte ich plötzlich so eine Zwischenform, wo es erlaubt ist, Geschichten zu erzählen aus dem eigenen Leben, wo es erlaubt ist, so herumzufabulieren, auch die Fantasie ein bisschen spielen zu lassen. Da habe ich erst gemerkt, was eigentlich mein Ding ist. Ich bin als Journalist nie so ein richtig guter Rechercheur gewesen. Das hat mich gelangweilt. Das Geschichtenerzählen hat mich nicht gelangweilt. Das habe ich gerne gemacht. So bin ich da hineingekommen und habe dann bald darauf angefangen, Bücher zu schreiben. Über die Kolumne habe ich mich befreit, ja, dazu, das zu tun, was ich eigentlich tun wollte die ganze Zeit.
Sie unterrichten ja auch Kolumnenschreiben. Kann man das lernen oder braucht es eine angeborene Begabung für Ironie, für Witz, für diese Wortspielereien? Oder kann man das auch lernen?
Ja, man kann manches lernen, natürlich. Also im Journalismus, im Schreiben ganz allgemein gibt es eine ganze Reihe von Regeln. Und wenn man die beachtet, werden die Texte besser. Das Wichtigste ist der Mut zur Subjektivität. Und zwar zu einer Subjektivität, bei der auch die Schwächen und die Defizite sichtbar werden. Das macht es interessant. Wenn ich irgendwo unterrichte, gibt es in der Regel einen Text, den die Teilnehmenden einspeisen, über den dann diskutiert wird, der analysiert wird, was war richtig, was war nicht so gut. Am Ende des Seminars schreiben die Leute einen zweiten Text. Und wenn der dann nicht besser ist, dann habe ich versagt. Das habe ich also eine gute Erfolgskontrolle. Zum Glück ist er in der Regel besser.
Sie polarisieren mit Ihren Kolumnen, Herr Martenstein. Die einen lieben Ihren Stil, die Ironie, Ihren Blick auf die Dinge, die kuriosen Verbindungen, die Sie dann oft ziehen, von scheinbar Unzusammenhängendem. Die anderen kritisieren Sie, feinden Sie zum Teil regelrecht an. Der Star-Kolumnist, der mittlerweile viele Feinde hat, ist dann auch mal zu lesen. Wie gehen Sie damit um?
Na, es ist nicht erfreulich, aber es gehört heute dazu, würde ich sagen. Das hat nichts damit zu tun, was ich im Speziellen mache. Leute, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, erleben ja das Gleiche. Es wird jeder angepöbelt, beschimpft und manchmal auch bedroht, der in irgendeiner Weise irgendein Profil hat. Es ist eine gewisse Verrohung da. Ich glaube, das kann man schon sagen. Man muss sich irgendwie dran gewöhnen. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, dass man sich tatsächlich gewöhnt. Also der erste Shitstorm ist immer sehr, sehr unangenehm. Aber beim dritten, da denkt man schon, ach na ja, in 2-3 Tagen wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und dann beruhigen sich auch alle wieder. Ja, man härtet etwas ab. Und ich weiß inzwischen, dass der Preis, den ich dafür zahlen müsste, nicht mehr angefeindet zu werden, wäre der, irgendwie mich unsichtbar zu machen. Ja? Also eben nicht mehr das zu tun, was eine Kolumne auszeichnet, nämlich sichtbar zu sein und zu sagen, so Leute, so bin ich, so sehe ich die Dinge, das sind meine Mängel, das sind meine Vorzüge, so ist es halt. Ne? Und wenn man das macht, dann kommen die Leute und schmeißen manchmal auch Dreck, ja. Aber der wird dann abends weggeduscht.
Ja, Frauenfeindlichkeit ist Ihnen vorgeworfen worden, Kritik an Menschen mit anderer sexueller Orientierung.
Das sind alle, wissen Sie, es gibt überhaupt keine Textstellen bei diesen Leuten, ja. Wissen Sie, über so irgendein Zitat kann man ja diskutieren. Kann man sagen, so und so, und jetzt lies doch vielleicht auch mal den Satz vor deinem Zitat und den Satz nach deinem Zitat. Weißt du, Gevatter, es kommt ja auch immer sehr auf den Kontext an bei Texten und so. Aber Leute werden heute häufig gelabelt. Also man, Label ist ja Marke, man klebt ihnen irgendeine Marke auf die Stirn und mit solchen Begriffen wird man dann konfrontiert. Wenn man fragt, ja wieso eigentlich, ja warum, was habe ich denn eigentlich Frauenfeindliches geschrieben, zeig mir doch mal die Textstelle, dann kommt da ja nicht viel. Ja.
Wenn es dann so weit geht, dass also sozusagen öffentlich gefordert ist, man soll ihnen keinen Raum mehr geben zum Schreiben, dann geht das ja an die Existenz. Aber auch das, aber sagen auch Sie, schaffen Sie abzuduschen abends?
Na, es wird natürlich bei vielen Leuten, wie ich gesagt habe, versucht, die zum Schweigen zu bringen. Ja? Und am Ende haben wir dann eine ideale Gesellschaft, in der wir uns alle gegenseitig anschweigen. Sind das dann die paradiesischen Zustände? Nö. Also wir müssen schon uns damit abfinden, dass es verschiedene Stimmen gibt. Und wenn man diese Stimmen nicht erträgt, dann beachtet man sie eben nicht. Ja? Das steht ja jedem frei. Es gibt bei mir auch ein paar Autoren, die ich nicht lese. Ja? Ich vermeide. Ich lese aber sehr gerne Leute, die völlig anders drauf sind als ich, weil mich interessiert, wie die das begründen, weil ich daran auch so, während man das liest, argumentiert man ja so im Hinterkopf dagegen. So, ich habe immer gerne die Kolumne von Jakob Augstein gelesen zum Beispiel, der eine sehr linke Kolumne geschrieben hat bei Spiegel Online, die ich eigentlich selten verpasst habe, obwohl ich hin und wieder war ich auch seiner Meinung, aber in der Regel nicht. Und ja, so sollte man das machen. Ja, man sollte sich gegenseitig zur Kenntnis nehmen, also an dem anderen überprüfen, was auch sehen, wenn die anderen manchmal recht haben. Ja. Und man muss vor allen Dingen immer bereit sein, das auch zu revidieren. Ja. Das, was man heute denkt und für richtig hält, ist sehr wahrscheinlich nicht das, was man in 20 Jahren, wenn ich dann noch lebe, in 20 Jahren für richtig hält. Ich habe im Laufe meines Lebens verschiedene Wandlungen durchgemacht. Vielleicht stehen noch ein, zwei weitere bevor. Und so ist es ja bei den meisten Leuten. Ich kenne kaum jemanden, der mit 60 noch das vertritt, was er mit 20 vertreten hat.
Sie haben also gerade gesagt, dass Sie Herrn Augsteins Kolumnen gelesen haben. Axel Hacke hat Ihnen zum 65. so sehr nett öffentlich gratuliert und sich sehr anerkennend geäußert. Gucken Sie nach anderen auch oder tauschen Sie sich aus? Oder wie ist so das Verhältnis der Kolumnisten untereinander, also der bekannten Großkolumnisten?
Also Axel Hacke, ich kenne uns gut und wir sind auch schon zusammen aufgetreten gemeinsam. Was sehr schwierig ist, wenn man neben Axel Hacke auf der Bühne sitzt, weil er ein sehr, sehr guter Performer ist. Konkurrenz gibt es dann nicht, weil ja jede dieser Figuren ganz stark von ihrer Individualität lebt. Ja. Und die hat halt nur dieser Mensch, ja. Der andere hat es nicht. Ja. Deutschland ist auch wirklich groß genug für eine ganze Menge Kolumnisten, das sieht man ja. Der Bedarf ist da und nein, wir nehmen uns nichts weg. Konkurrenz überhaupt nicht, sind Kollegen.
Würden Sie sagen, dass die Diskussionskultur sich verändert hat, um nochmal auf unser eben angesprochenes Thema zurückzukommen mit der heftigen Kritik, die Sie zum Teil einstecken müssen? Hat sich das verändert?
Der Ton ist zweifellos rauer geworden. Woran es liegen mag, also sicher hat sich einiges dadurch geändert, dass man mailen kann und sich nicht mehr die Mühe machen muss, zu Hause was aufzuschreiben, ein Briefkuvert zu suchen, eine Briefmarke zu suchen, eine Adresse rauszusuchen. All diese zeitaufwendigen Prozeduren haben doch dazu geführt, dass die Leute entweder davon abgesehen haben, ihre Wut abzusondern, oder dass der Zorn verraucht war, wie sie dann schließlich geschrieben haben. Aber es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass andere Leute anders ticken als man selbst, obwohl man es doch im Grunde weiß, dass so viele Leute anders ticken als man selbst, weil viel mehr Leute, das ist so meine private Theorie, viel mehr Leute so ihr Milieu selten verlassen. Das durchmischt sich nicht mehr so. Also es ist, vielleicht stimmt diese These auch nicht, aber es ist schon so, dass bestimmte Milieus haben bestimmte Kneipen, Freundeskreise, in denen alle ähnlich ticken, vielleicht auch ähnliche Eigenschaften haben, da kommt man mit den anderen nicht mehr so oft zusammen. Ja, es gibt ja nichts, was einen so tolerant macht wie der ständige Umgang mit anderen Leuten. Ja. Und wenn dieser ständige Umgang mit anderen Leuten nicht da ist, man merkt dann dabei, das sind ja irgendwie auch Menschen und neben ihren schrecklichen Ansichten haben sie auch zwei, drei liebenswerte Eigenschaften. Ja. Wenn der nicht mehr da ist, dann werden die anderen von realen Personen aus Fleisch und Blut zu so Phantomen. Ja. Gegen diese Phantome rennt man dann an. Ja.
Sie sind, Herr Wartenschein, vor ein paar Tagen 67 geworden. Wann geht ein Kolumnist in Ruhestand?
Naja, wenn ihm nichts mehr einfällt und wenn er keine Lust mehr hat. Oder wenn die Leute keine Lust mehr haben. Also ewig kann man das nicht machen. Das ist ganz klar. Ja. Man darf nicht zu lange warten. Das ist auch wichtig. Es gibt im günstigen Fall Freunde, die einem das dann schon sagen. Also man sollte nicht dann gehen, wenn der Mob tobt und den Kopf fordert, ja, von jemandem, ja, das ist kein Grund, ja. Aber wenn die Freunde zu einem kommen und sagen, also hör mal, weißt du, das ist ein Grund.
Harald Martenstein, herzlichen Dank dafür, dass Sie unser SWR 2 Zeitgenosse waren.
Sehr gerne, danke.